Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick still werden, lass uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir jetzt hier im Gottesdienst zusammen sein können. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Lass uns hören, heraushören, was du uns sagen willst. Öffne unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, sieghafter Glaube, das ist das Motto für diesen Gottesdienst. Die Überschrift sozusagen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, wie es im Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief heißt. Unser Glaube ist der Sieg. Ist er das wirklich? Manchmal verbinde ich meinen Glauben, meinen Vertrauen zu Gott mit Zuversicht. Dass Jesus da ist und wirklich Macht hat. Ja, er ist wirklich da. Ich vertraue ihm ganz und gar. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, meine Zuversicht ist nicht so groß. Mein Glaube ist gar nicht so stark. Und ich habe eher mit Niederlage als mit Sieg zu kämpfen. Eher mit Zweifeln als mit Zuversicht. Eher mit dem Gedanken, ob Jesus wohl wirklich da ist, als mit dem Gedanken, dass er mir ganz nahe ist. Schon in der Bibel selbst lesen wir davon, dass auch die Christen der ersten Generation damit zu tun hatten, dass der Glaube eher klein als groß war. Dass sie darunter litten, dass sie so wenig von der Macht Gottes erfuhren. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der greift dieses Gefühl in seinem 11. Kapitel auf und er schreibt geradezu gegen dieses Gefühl an, dass die Glaubenszuversicht manchmal so wackelig ist. Er beginnt das Kapitel 11 mit den Worten: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Manchmal kommen uns doch Zweifel, weil wir Gott gar nicht sehen. Ist er wirklich da? Nein, der Glaube ist eine feste Zuversicht, heißt es da. Und dann führt der Schreiber des Hebräerbriefes, dessen Namen wir ja nicht kennen, führt dann einige Personen und Gestalten aus dem Alten Testament auf, die ein Vorbild sind für Gottvertrauen, für Zuversicht aus dem Glauben. Er erinnert daran, was diese Männer durch den Glauben bewirkt haben. Männer wie Abraham oder Jakob oder Mose. Und dann, ganz zuletzt, dann nennt er eine Frau. Eine Frau mit Namen Rahab. Und er schreibt, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Rahab, eine Hure, also eine Prostituierte, die soll ein Glaubensvorbild sein? Ihre Geschichte ist heute der Predigtext. Und ich lese diese Geschichte jetzt mal vor nach der Bibelübersetzung Basisbibel, also eine neue Übersetzung. Weil es so ein langer Text ist, bitte ich euch, sitzen zu bleiben. Es sind 24 Verse, Josua 2, Vers 1 bis 24. Dort heißt es: Josua, der Sohn des Nun, war in Schittim und schickte von dort zwei Kundschafter los. Sie bekamen den geheimen Auftrag: Geht, schaut euch in dem Land um, besonders in der Stadt Jericho. Da gingen sie los und kamen zu dem Haus einer Frau, die eine Hure war und Rahab hieß. Dort kamen sie unter. Doch der König von Jericho erfuhr davon. Siehe, in der Nacht sind Männer hierher gekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Da ließ der König von Jericho Rahab ausrichten: Gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Die sind doch nur gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen, ich weiß aber nicht woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder gegangen. Ich weiß auch nicht, wohin sie gegangen sind. Schnell, lauft ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte die Männer aber auf das flache Dach gebracht, wo Flachs zum Trocknen ausgebreitet war. Unter dem Flachs versteckte sie die Männer. Inzwischen hatte man auf der Straße zum Jordan die Verfolgung aufgenommen. Man wollte sie noch vor den Übergängen erreichen. Das Stadttor aber wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Die Frau stieg auf das Dach hinauf, bevor sich die Kundschafter schlafen legten. Sie sagte zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns alle hat die Angst vor euch überfallen. Die Bewohner des Landes zittern vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Auch wissen wir, was jenseits des Jordans geschah. Die beiden Amoriterkönige Sihon und Og habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir es hörten, verloren wir allen Mut. Unser Widerstand war gebrochen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, dass ihr meine Familie die Treue haltet. Denn ich habe euch ja meine Treue erwiesen. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass mein Vater und meine Mutter am Leben bleiben, mein Bruder und meine Schwester mit ihren Familien. Rettet uns vor dem Tod. Da sagten die Männer zu ihr: Wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen, wenn ihr unsere Sache nicht verratet. Das versprechen wir dir. Wenn der Herr uns das Land gibt, werden wir dir auch unsere Treue erweisen. Daraufhin ließ sie die Männer an einem Seil durch das Fenster hinab. Denn ihr Haus war in die Stadtmauer eingebaut, sie wohnte sozusagen in der Stadtmauer. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr sicher euren Weg gehen. Die Männer sagten zu ihr: Wir stellen dir noch eine Bedingung, damit der Schwur gilt, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land zurückkommen, musst du Folgendes tun. Befestige diese rote Schnur an dem Fenster, durch das du uns hinabgelassen hast. Dann nimm alle in dein Haus auf, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und wer sonst noch zur Familie gehört. Wer dann noch durch die Haustür hinausgeht, ist selbst für seinen Tod verantwortlich. Wir haben daran keine Schuld. Wer jedoch bei dir im Haus bleibt, für den sind wir verantwortlich. Es wird ihm nichts geschehen. Solltest du aber unsere Sache verraten, sind wir nicht mehr an den Schwur gebunden, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie: Es gilt, was ihr gesagt habt. Sie schickte sie weg und sie gingen fort. Dann befestigte sie die rote Schnur am Fenster. Sie gingen also fort und kamen ins Gebirge. Dort blieben sie 3 Tage lang, bis die Verfolger heimgekehrt waren. Die Verfolger hatten den ganzen Weg abgesucht, sie aber nicht gefunden. Da machten sich die beiden Männer auf den Rückweg. Sie stiegen vom Gebirge herab, zogen über den Jordan und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun. Dann erzählten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. Sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben und alle Bewohner des Landes zittern vor uns. Amen. Ja, das ist doch wirklich eine spannende Geschichte. Die Israeliten sind unterwegs von Ägypten in das gelobte Land Kanaan. Das Land, das Gott ihnen zugesagt hat. Mose, der Führer des Volkes, ist gestorben. Josua ist sein Nachfolger. Unter seiner Führung soll das Volk nun in das Land Kanaan einziehen. Aber das Land ist bewohnt. Die Israeliten befinden sich im Jordantal auf der Ostseite, also in dem Gebiet, das heute Jordanien ist. Doch die Einnahme des Landes ist nicht einfach. Ziemlich nah am Jordan befindet sich die Stadt Jericho. Sie ist mit einer Stadtmauer umgeben. Ein König regiert diese Stadt. Wie soll es gehen, dass diese Stadt eingenommen werden kann? Josua schickt zwei Kundschafter los, also Spione. Sie sollen erkunden, wie es in Jericho aussieht. Ja, und so kommen sie dort an und kehren in das Haus von Rahab ein. Als Hure wird sie bezeichnet. Sie ist also eine Prostituierte. Nun, das kommt ja öfter vor, dass Männer eine Prostituierte aufsuchen. Doch diese beiden fremden Männer werden beobachtet. Der König erfährt davon und lässt das Haus von Rahab durchsuchen. Wie verhält sich Rahab nun? Sie versteckt die beiden Spione auf dem flachen Dach ihres Hauses unter Flakstängeln. Ja, und als die Abgesandten des Königs sie befragen, ist sie nicht ganz ehrlich. Sie gibt zu, dass die Männer zu ihr gekommen sind. Aber sie behauptet, dass sie wieder aus der Stadt hinausgegangen sind. Eine glatte Lüge. Und so jemand, eine Prostituierte, eine Lügnerin, die soll ein Glaubensvorbild sein. Entscheidend ist, dass sie den beiden israelitischen Kundschaftern sagt, dass sie fest damit rechnet, ihr werdet diese Stadt einnehmen. Nicht, weil ihr eine so starke Streitmacht habt, sondern weil ihr einen starken Gott habt. Den lebendigen Gott, den habt ihr auf eurer Seite. Und das ist das Erstaunliche. Diese Frau in Jericho, die nicht zum Volk Israel, zum Volk Gottes gehört, glaubt offenbar an den Gott Israels. Die Leute von Jericho, die hatten ja auch ihren Glauben, sie hatten ihre Götter. Aber das waren andere Götter, als der Gott Israels es war. Aber Rahab, die glaubte offenbar an den Gott Israels. Jedenfalls bekennt sie sich ja zu ihm und sagt, der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und es ist ihr klar, gegen diesen Gott kommt auch der mächtigste König und die mächtigste Streitmacht nicht an. Wie sie, die Rahab, zu diesem Glauben an Gott gekommen ist, wird nicht gesagt. Aber dieser Glaube an den einen Gott ist ihr offenbar wichtig. So, sie bittet die beiden Männer, dass sie einen Eid leisten. Bei Gott selbst sollen sie schwören, dass sie Rahab und ihre Familie am Leben lassen, wenn das israelitische Heer kommt und Jericho einnimmt. Die beiden Männer leisten diesen Eid. Dann lässt Rahab sie an einem roten Seil außerhalb der Stadtmauer herunter. Und so können sich die beiden Spione in Sicherheit bringen. Das rote Seil, es hat zuerst das Leben der beiden Kundschafter gerettet. Und dann, als Jericho tatsächlich eingenommen wurde, als die Mauern Jerichos fielen, da blieb das Haus der Rahab verschont. Und sie und ihre Familie wurden gerettet. Vor vielen Jahren haben wir einmal eine Vorkonfirmandenfreizeit gehabt und mit den Viertklässlern diese Geschichte auch besprochen. Und auch im Gottesdienst danach ging es um das Thema. Und ich weiß noch, dass sie da ein rotes Seil mit hatte und habe das halt hier von der Kanzel baumeln lassen. Ich dachte vorhin, hätte ich auch machen sollen, aber habe ich nicht dran gedacht. Aber ihr denkt, ihr könnt euch das auch so vorstellen, wie das mit dem roten Seil ist. Das rote Seil wird zum Zeichen der Rettung. Das rote Seil, das darauf hinweist, wer sich auf Gott verlässt, der wird gerettet. Das Vertrauen auf Gott rettete der Rahab und ihrer Familie das Leben. Und wenn wir von dem Glauben sprechen, von dem christlichen Glauben, dann geht es letzten Endes um Rettung. Es geht nicht nur darum, ob ich mir vorstellen kann, dass es eine höhere Macht gibt oder so, sondern es geht darum, gerettet zu werden. Das Rettungszeichen, von dem uns das Neue Testament berichtet, das ist nicht das rote Seil, sondern es ist das Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus gehangen hat. Und wenn wir hier Gottesdienst feiern, blicken wir nach vorne auf das Kreuz, auf Jesus, den Gekreuzigten. Wer an ihn glaubt, wer sein Leben ihm anvertraut, der wird gerettet vor dem ewigen Tod, vor der ewigen Trennung von Gott. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Das ist die Kernbotschaft der Bibel, um die es immer wieder geht im Neuen Testament. Ja, manchmal mag es sein, da kommen einem Zweifel, da kommt dieser Glaube, dieses Vertrauen an die Rettung, an Gottes Macht, an Jesus Christus ins Wanken. Das ist gut, dass wir ein sichtbares Zeichen haben. Es gibt ein altes Lied, manche von euch mögen es kennen, das beginnt mit den Worten: Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Jesus erblicken den Gekreuzigten, der für mich auch sein Leben gelassen hat, obwohl es schon so lange her ist, gilt das auch für mich. Ich bin gerettet, weil Jesus verloren hat, sein Leben verloren hat, um meinetwillen. Und das ist das Zeichen, auf das wir immer wieder blicken können. Und das Kreuz, das hier abgebildet ist, soll eine Hilfe sein, dass wir uns daran erinnern. Ja, der Gekreuzigte, er ist auch für uns da. Sicher, es ist nur ein Zeichen. Das Kreuz hat keine magische Kraft. Aber wenn wir auf das Kreuz blicken, wenn wir auf Jesus blicken, dann kann uns neu bewusst werden, doch, er ist ja auch für mich gekommen. Er ist ja auch für mich gestorben. Er hat ja auch für meine Schuld, auch für meinen Unglauben, auch für meinen Kleinglauben, auch für meine Zweifel und für meine Verzagtheit gelitten und gebüßt. Und er ist der Auferstandene. Er ist der Lebendige. Und er sagt es uns zu, dir und mir: Ich bin doch da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Zusage, dass er doch da ist, geht mit uns, geht mit euch, auch nach diesem Gottesdienst, auch in die neue Woche hinein. Ich weiß ja nicht, wie es euch im Einzelnen geht. Vielleicht habt ihr heute einen schönen Tag. Eine von uns sehe ich hier gerade, die hat heute Geburtstag. Der dürft ihr gerne gratulieren. Nene Wilken hat heute Geburtstag. Aber nicht während des Gottesdienstes, hinterher gerne gratulieren. Geschenke nimmt sie auch entgegen. Ja. Ein schöner Tag hoffentlich, Lene, für dich heute und für andere. Vielleicht sind auch noch andere hier, die Geburtstag haben heute. Oder ich weiß von mindestens einem, der Geburtstag hatte in den letzten Tagen. Ja, schön, wenn es eine schöne Woche ist. Aber vielleicht haben manche von euch auch eine schwere Zeit vor sich. Denken mit Sorge, wie wir das wohl alles. Und denken an Bekannte oder Verwandte oder nahestehende Personen, die krank sind. Wie wird es ihnen gehen? Wie geht es weiter? Wir beten zu Gott, bitten um seine Hilfe und um seine Kraft. Und manchmal ist der Glaube so klein, aber wir bitten darum: Herr, zeige dich doch in deiner Macht und zeige, dass du wirklich da bist. Lass uns nicht aufhören zu beten, lass uns nicht aufhören, darauf zu vertrauen, Gott ist da. Und da denke ich, ist es gut und hilfreich, wenn wir zum Gottesdienst kommen oder wenn wir auch zu anderen Veranstaltungen in der Gemeinde kommen und wenn wir dann uns das zusagen lassen: Ja, es ist ja wirklich so, Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich möchte doch nicht zweifeln, sondern fest auf ihn vertrauen. Auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist doch da. Und deshalb kann ich ganz getrost und wohlgemut und zuversichtlich in die neue Woche gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.